Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag.
Ich sag heute mal Huhu, nachdem ich jetzt gelernt habe, man ist damit eindeutig alt, wenn man Huhu sagt. Huhu, schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, voll Millennial ist das, habe ich gesehen. Okay, ihr merkt, wir haben gute Laune heute. Wir reden auch nachher über ein sehr, sehr schönes Thema. Aber bevor wir in das Thema dieser Woche starten, Julia, was gibt's Neues bei dir?
Ich kann jetzt endlich was erzählen. Ich starte nämlich im September mit einem neuen Job und habe gekündigt. Yay. Die Kündigung ist durch und mein neuer Arbeitsvertrag steht. Deswegen kann ich das schon mal erzählen und ja. Es ist ein bisschen ambivalent, gebe ich offen zu, falls der neue Arbeitgeber irgendwie zuhört. Ich freue mich sehr auf euch und trotzdem, ja, verabschiede ich mich ein bisschen von der Elternzeit und das ist, finde ich, auch so ein bisschen traurig. Aber ich freue mich trotzdem jetzt drauf, mal wieder was anderes zu denken und hoffe, dass mein Gehirn überhaupt noch funktioniert.
Auf jeden Fall funktioniert das. Ich meine, wir haben ja jetzt die letzten Wochen auch fleißig hier an unserem Podcast-Projekt gearbeitet. Und ich bin sicher, dass du da dann auch einen richtig, richtig tollen und guten Job machen wirst.
Danke, danke.
Ja. Sehr cool.
Genau. Was gibt's Neues bei dir?
Tatsächlich nicht so viel. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich gesundheitlich gerade so ein bisschen angeschlagen bin und leider zieht sich das doch länger, als ich irgendwie erwartet hatte. Deswegen auch heute wieder danke, dass du gerade so viel vorbereitest und so viel übernimmst. Und ich habe mich jetzt einfach mit einem Tee hier auf die Couch gesetzt und quatsch jetzt einfach eine Runde mit dir.
Sehr gut. Das hoffen wir, dass es besser wird irgendwann mal. Besser dich mal.
Ja, ich bin optimistisch, dass es bald wieder bergauf geht.
Sehr gut, sehr gut. Na dann wollen wir vielleicht gleich in unser schönes, sehr passendes Thema starten, wenn ich so rausgucke und die strahlende Sonne sehe.
Auf jeden Fall.
Heute geht's um Urlaub mit Kindern. Urlaub mit Kindern ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob das sich widerspricht. Kann man das so sagen, Urlaub mit Kindern? Ist das überhaupt noch Entspannung, wenn man mit Kindern Urlaub macht? Was ist deine Erfahrung?
Mal so, würde ich sagen. Ich habe ja, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Urlaub, Verreisen, mit Kind. Also wir haben ein paar Trips gemacht, seitdem mein Sohn auf der Welt ist. Aber eigentlich war es nur Alltag an einem anderen Ort in den meisten Fällen. Aber den fand ich dann trotzdem ein bisschen einfacher, ein bisschen entspannter, weil wir natürlich in der Zeit nicht gearbeitet haben und irgendwie beide für den Kleinen dann zuständig waren. Und es ja auch total viel mit der Stimmung und der Laune macht, wenn man mal an einem anderen Ort ist, was anderes sieht, was Neues entdecken kann. Das habe ich dann auch direkt bei meinem Sohn gemerkt. Die neuen Eindrücke haben dann auch dafür gesorgt, dass er meistens sehr gut geschlafen hat. Also das waren dann auch so positive Effekte. Aber ja, so die Alltagsdinge, die man so kennt, das frühe Aufstehen, regelmäßig Mahlzeiten zubereiten, irgendwie schauen, dass man vielleicht einen Mittagsschlaf integriert bekommt, gerade wenn die noch ein bisschen kleiner sind. Das ist im Urlaub natürlich auch der Fall. Also man kann da jetzt nicht, wie man das vielleicht vor den Kindern hatte, so in den Tag hineinleben.
Du meinst so um 9 Uhr aufstehen, ans Frühstücksbuffet laufen, anschließend eigentlich mit einem guten Buch in der Sonne schlafen und dann irgendwann wieder zu einem Buffet hinlaufen. Zwischendurch genau. Vielleicht nochmal mit dem Rucksack eine Abenteuerreise quer durch irgendein Land machen oder so. Ja, das ist vorbei, oder? Also vorbei vielleicht nicht, aber es ist eigentlich.
Ja, ich glaube für eine gewisse Zeit. Also ich sehe natürlich auf Instagram auch sehr viele Familien, die das machen, die dann so Backpacking mit kleinen Kindern machen. Und ich glaube, das kann schon funktionieren, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen, weil man natürlich, finde ich, auch das Urlaubsprogramm vielleicht ein bisschen den Bedürfnissen der Kinder anpassen sollte. Also ich glaube, wenn man da versucht, so komplett sein eigenes Ding durchzuziehen und man nimmt die Kinder einfach nur mit, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Aber da habe ich, wie gesagt, auch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, was du gesagt hast, ist ein super Stichwort, nämlich unter bestimmten Voraussetzungen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich komme ja aus dem Metier arbeitstechnisch und muss mich ja so langsam mal wieder da einfinden, das Ganze mal zu googeln und mal zu schauen, wie sieht es eigentlich bei einer Suchmaschine aus, wie ist da der quasi Verlauf, wer googelt was und wie viel wird zum Urlaub mit Kindern gegoogelt. Und tatsächlich ist so einer der häufigsten Begriffe, der im Zusammenhang mit Urlaub mit Kindern gegoogelt wird, Checklisten. Und ich dachte mir ja, das überschreibt das Ganze heute irgendwie sehr gut, nämlich Planung. Also man muss auf jeden Fall Urlaub mit Kindern anders planen, finde ich. Und ich finde das, ja, zieht sich heute so ein bisschen, glaube ich, durch die Folge.
Auf jeden Fall. Also das Thema Planung, ich meine, wir haben ja beide auch ein Faible für Planung, müssen wir vielleicht auch als Disclaimer hier nochmal sagen.
Ja.
Dass wir das beide sehr, sehr gerne machen und das lieben, irgendwie To-Do-Listen und Checklisten zu haben und so. Und definitiv, also ich weiß, dass ich eine sehr lange Liste hatte, als wir das erste Mal mit unserem Sohn woanders hingefahren sind. Das war jetzt kein klassischer Urlaub, das war ein Trip nach Wuppertal. Wir kommen ja beide aus Wuppertal, sind da aufgewachsen und dann haben wir, als er 6 Wochen alt war, das erste Mal die Großeltern dort besucht. Und allein für diesen relativ kleinen Trip, ne, innerhalb Deutschlands mit dem Auto hatte ich schon eine sehr lange Liste.
Ja, voll verständlich. Ging mir genauso, weil auch unser erster Trip mit beiden Kindern jeweils nach Wuppertal ging. Ja, und ich finde, man plant irgendwie ganz schön viel, was man einpackt, was man macht, was man braucht, ja, wie lange man fährt, bis man eine Pause macht und so weiter. Also da ist schon viel, was man beachten muss. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an und sagen, bis auf Wuppertal, was haben wir denn eigentlich sonst noch so ausprobiert? Also was können wir zum Thema Reiseziel sagen? Weil das steht ja meistens an allererster Stelle der Reiseplanung, dass man erstmal überlegt, wo es überhaupt hin soll mit den Kindern.
Ja, also da kann ich relativ kurz von unseren bisherigen Reiseerfahrungen berichten, weil die, wie gesagt, noch nicht so groß sind. Wie gesagt, die ersten Trips gingen nach Wuppertal und dann haben wir, als er, ich glaube, 9 Monate alt war oder 8 Monate so in dem Zeitraum, den ersten Urlaub mit ihm gemacht und sind an die Ostsee gefahren. Wir waren in der Nähe von Stralsund und das war ja relativ nah von Berlin, also ungefähr eine 3-stündige Autofahrt. Und das haben wir dieses Jahr im Frühjahr über Ostern wieder gemacht. Diesmal waren wir auf Rügen, also auch eine ähnliche Fahrzeit. Ich glaube, es war 1/2 Stunde länger als letztes Jahr. Also bisher haben wir die Urlaube an der schönen Ostsee verbracht.
Ja, wir sind da ein bisschen abenteuerlustiger, darf ich das so sagen? Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage. Wir haben den ersten Trip mit der Großen gleich mal gedacht, wir geben uns die volle Strecke, die so möglich ist, und sind auf die Malediven geflogen. Dann war ich mit meiner Mama und meiner Schwester und ihr in Ägypten. Ich war schwanger in Namibia und ich war schwanger in Paris im Disneyland. Und dann waren wir letztes Jahr auf Gran Canaria und dieses Jahr hat es uns ja in Campingurlaub mit dem Camper meiner Eltern verschlagen. Das habe ich ja letzte Woche ein bisschen erzählt und wir werden tatsächlich im September auch noch fliegen und da verschlägt es uns nochmal nach Ägypten. Und wir planen gerade unseren nächsten Urlaub im Januar, wird es aller Voraussicht nach Thailand gehen.
Voll cool, das wird bestimmt richtig aufregend.
Ja, es ist immer so ein, finde ich, so ein, naja, so ein zweischneidiges Schwert, Moment. Ja, ich finde, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ob jetzt Fernreise ja oder nein. Das hat ja Vor- und Nachteile. Vielleicht magst du nochmal aufzählen, warum ihr euch für eine Nahreise entschieden habt.
Ja, das hat mehrere Gründe. Also ich muss einmal nochmal das Abenteuerlustige aufgreifen, weil ich das eigentlich auch bin, nur damit hier kein falsches Bild entsteht. Also ich war während des Studiums auch sehr, sehr viel im Ausland unterwegs, habe auch mal für längere Zeit in den USA gelebt und so. Also ich habe das schon sehr in mir, diese Reiselust. Aber es hatte einfach unterschiedliche Faktoren, warum wir nur in Anführungsstrichen die Ostsee gemacht haben. Einmal studiert mein Mann nebenher noch. Das heißt, wir sind sehr stark an seinen Zeitplan gebunden und Bei ihm ist es halt nicht so, dass er sehr lange Semesterferien hat und wir dann irgendwie sehr viel Zeit hätten, um verreisen zu können, weil er dann im Labor arbeiten muss, an irgendwelchen Experimenten arbeiten muss. Das heißt, die Zeit ist immer sehr begrenzt und in den letzten anderthalb, zwei Jahren, in denen unser Sohn auch auf der Welt ist, hatten wir maximal 1,5 Wochen, die er sich freischaufeln konnte. Und ich finde, 1,5 Wochen ist halt eine sehr kurze Zeit, um in der Zeit zum Beispiel eine Fernreise zu machen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war, dass ich mir das aktuell auch noch nicht zutraue, eine Fernreise. Also ich glaube, ich würde mir so einen 2-, maximal 3-Stunden-Flug zutrauen, aber eine Fernreise auf gar keinen Fall, weil ich einfach glaube, dass es für meinen Sohn vielleicht noch ein bisschen viel sein könnte, so viele Stunden in diesem Flugzeug gefangen zu sein. Ich glaube, da warten wir tatsächlich noch ein bisschen mit. Und dann war auch ein Argument, was zum Beispiel mein Mann eingebracht hat und was ich auch nachvollziehen konnte, dass er gesagt hat, naja, zum einen versteht er das alles noch nicht. Also wenn er sich zum Beispiel in einem Flugzeug total unwohl fühlt, haben wir keine Möglichkeit, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Wenn wir aber mit dem Auto unterwegs sind, können wir anhalten, wir können eine längere Pause machen, er kann sich bewegen, er bekommt frische Luft. Das hast du in einem Flugzeug alles nicht. Und gerade wenn die noch so klein sind und sich dann noch nicht so ausdrücken können und man nicht so richtig weiß, was ist jetzt los, stellen wir beide uns das dann sehr, sehr herausfordernd vor, wenn du dann, keine Ahnung, einen 10-Stunden-Flug vor dir hast und nach 2 Stunden ist quasi die Stimmung schon im Keller. Und der andere Punkt, den ich auch so mit eingebracht hatte, als wir darüber diskutiert haben, war, dass ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht irgendwann sagt, boah, Mama, warum seid ihr denn, als ich 1,5 war, mit mir durch Asien gereist? Da hatte ich ja gar nichts von. Und dass es doch eigentlich viel cooler ist, wenn er vielleicht so 5, 6 ist und das richtig mitbekommt und das für ihn dann auch Erinnerungen sind. Und ich mir das dann auch schöner vorstelle, wenn man dann irgendwie so gemeinsam die Dinge erlebt, dass man sich darüber unterhalten kann, dass er viel mehr ausprobieren kann. Genau, also das waren dann am Ende so die Faktoren, warum wir uns für eher kürzere Strecken und nähere Reiseziele entschieden haben. Aber inzwischen, ne, jetzt wird er irgendwie 2 im September, können wir uns auch vorstellen, dass wir vielleicht nächstes Jahr mal was anderes ausprobieren als die Ostsee.
Ja, und man kann Fernreisen sicherlich auch eher kritisieren aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Also ich glaube, da kann man schon drüber diskutieren zumindest. Wir sind da der Meinung, ich bin gespannt auf die Diskussion, die jetzt da draußen vielleicht entsteht. Wir sind der Meinung, dass das auch Vorteile hat, ja, um was kennenzulernen, um irgendwie was Neues zu entdecken für uns, aber auch für die Kinder. Und ja, ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, ich bin ein absoluter Meer-Fan. Mein Mann taucht total gerne und das ist auch in Europa möglich und das ist sogar auch in Deutschland möglich, aber man hat eben doch andere Blicke, wenn man woanders ist. Und ja, deswegen verschlägt es uns jetzt zum Beispiel auch wieder nach Ägypten. Wir werden mit meiner ganzen Familie da sein, denn meine Brüder und mein Mann haben mit meinem Papa gewettet und mein Papa hat die Wette gewonnen und der Wetteinsatz war, dass sie ihm dann in einem gemeinsamen Urlaub den Tauchkurs spendieren, weil mein Papa ist vor Ewigkeiten mal getaucht und hat es lange, lange nicht gemacht und sich lange, lange nicht getraut. Aber wenn jetzt alle tauchen, dann will er auch wieder dabei sein. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das laufen wird. Und deswegen ist das ein Grund, warum wir uns für Fernreisen entscheiden. Ich muss aber auch ganz offen und ehrlich sagen, dass wir da tatsächlich besonders bei der Großen, als sie ganz klein war, also sie war knappe 2, als wir auf die Malediven geflogen sind, ja auch noch ein bisschen egoistisch waren, ehrlicherweise. Wir wollten da immer schon hin. Wir haben gesagt, jetzt ist es einfach ein super Zeitpunkt. Wir haben gerade das Geld dafür, wir haben die Möglichkeit dafür, wir können uns das mit ihr gut vorstellen. Und tatsächlich würde ich das weiterempfehlen, einfach weil es ein ganz, ganz toller, entspannter Urlaub war mit Kind. Die können da nicht weit weg, weil die Inseln einfach klein sind. Wir waren wirklich auf einer ganz, ganz kleinen Insel, wo man ja in einer Minute von einer zur anderen Seite laufen konnte. Das war aber ein ganz tolles Resort und wir hatten ein Zimmer mit so einem ganz, ganz kleinen eigenen Pool und dadurch haben wir uns gar nicht so viel tatsächlich von unserem Zimmer wegbewegt, weil wir Zugang zum Meer hatten und einen kleinen Pool und dann konnte die Große einfach die ganze Zeit mit uns gemeinsam am und im Wasser sein. Und wir haben sie dann abends ins Bett gelegt und konnten eben auch nochmal ins Wasser, ohne dass wir ja ewig weit weg vom Zimmer mussten, sodass wirklich einer auf der Terrasse sitzen konnte, die Terrassentür auflassen konnte, direkt neben ihr quasi war. Und der andere konnte nochmal im Pool sein oder nochmal eine Runde ins Meer hüpfen. Also wer das überlegt, dem kann ich es zumindest aus unserer Erfahrung heraus auch sehr empfehlen. Und ja, wenn wir jetzt schon beim Punkt Flugreisen sind, ich glaube, da hast du ja auch ganz viele wichtige Punkte angesprochen, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte, wenn man fliegt. Ich kann vielleicht sagen, was bei uns super gut funktioniert hat, war wirklich Planung und ist es auch jetzt wieder. Also ich bin schon seit ein paar Wochen dabei, obwohl wir erst im September fliegen, Dinge zu sammeln, die mit ins Flugzeug kommen. Und ja, da nutze ich gerne mal einen blöden Spruch, neu ist immer besser. Also natürlich geht das nicht immer, keine Frage. Und ich will hier auch nicht sagen, es muss alles neu sein, was Kinder mit ins Flugzeug nehmen. Aber bei uns ist das tatsächlich ein Rezept, was gut funktioniert, wenn wir längere Flugreisen haben, dass wir was mitnehmen, was sie noch nicht kennen, damit sie sich damit möglichst lange beschäftigen. Und ehrlicherweise bei der Großen inzwischen auch Bildschirmzeit. Also sie darf dann auch mal einen Film anschauen und so ein bisschen Zeit überbrücken vom Flug. Und ja, wir sind gespannt, wie es mit dem Kleinen ist. Der ist halt letztes Jahr geflogen, als er ein halbes Jahr alt war. Dieses Jahr kann ich es natürlich jetzt noch nicht sagen, wie er sich verhalten wird. Aber meine Erfahrung nach ist zumindest, oder meine Erfahrung ist zumindest, dass man den Zeitpunkt gut treffen kann, wenn man die Flugzeiten einigermaßen sinnvoll aussucht und wenn man sich entsprechend vorbereitet, dass man wirklich Beschäftigung dabei hat und Snacks und nochmal Snacks. Also dass es immer was gibt, womit sie sich irgendwie gerade, ja, wieder gute Laune beschaffen können. Wenn schon nicht außerhalb, dann wenigstens im Flugzeug darf es mal alles geben und dann muss es auch mal nicht so viele Regeln geben für alles.
Voll gut. Fällt mir gerade so ein, weil wir ja noch keine Flugreise gemacht haben, deswegen habe ich noch gar keine Erfahrung. Darf man dann auch alles mit ins Flugzeug nehmen? Also auch wenn man jetzt mit einem kleineren Kind unterwegs ist und zum Beispiel Flüssigkeiten mitnehmen will?
Ja, ich habe es extra nochmal nachgelesen, damit ich hier nichts Falsches sage. Also es ist tatsächlich so, dass Babynahrung theoretisch unbegrenzt in den allermeisten Airlines, also es ist immer sinnvoll, nochmal in die Airline-Richtlinien zu schauen, in den allermeisten Airlines Babynahrung unbegrenzt mitnehmbar ist. Ich würde aber immer raten, nur so viel mitzunehmen, wie man auf dem Flug auch braucht, um einfach oder maximal vielleicht noch 2 Tage länger, um sich abzudecken, falls das Gepäck mal nicht da ist. Aber dass man sich eben begrenzt, um am Flughafen nicht Diskussionen zu haben. Weil ich glaube, wenn man jetzt mit 20 Babygläschen im Handgepäck auftaucht, dann gibt es dann doch mal Nachfragen. Aber ansonsten gibt es normalerweise keine Begrenzung. Und das gilt übrigens auch für Flüssigkeiten. Also Babynahrung muss nicht im Plastikbeutel sein und muss auch nicht in dieser, 100 Milliliter Begrenzung sein. Das darf durchaus mehr sein. Und die Erfahrung haben wir bislang auch gemacht, dass es auch bei zig Snacks nie ein Problem war. Also wir haben immer die Taschen, also ein Rucksack ist eigentlich immer ein Snack-Rucksack, ein Handgepäckstück und das ist eigentlich immer voll mit irgendwelchen Essenssachen und da hat es noch nie Schwierigkeiten gegeben. Was natürlich immer wichtig ist, ist, wie ist das mit der Einfuhr? Ne, einmal schauen, darf ich Lebensmittel mit einführen in das Reisezielland? Meistens war es dann aber so, dass da gar nicht mehr viel von übrig war, von dem, was wir mitgenommen haben und dass wir das dann gar nicht unbedingt gebraucht haben. Und tatsächlich finde ich, ist es auch inzwischen, wo die Airlines nicht mehr unbedingt so viel Kost an Bord anbieten, manchmal ja wirklich gar nichts mehr, auch für die Erwachsenen sinnvoll, weil das schont, finde ich, die Nerven, wenn man selbst nicht komplett hungrig nach 5 Stunden aus dem Flugzeug steigt und dann erstmal in der Hitze ein Taxi finden muss oder so.
Und schont ja auch total den Geldbeutel, ne? Weil stell dir vor, du müsstest all die ganzen Snacks am Flughafen kaufen.
Ja, absolut. Also Flughafenessen ist einfach echt schweineteuer und ich finde, da tut es auch genauso gut, dass man einfach ein paar besondere Snacks dabei hat. Also unsere große Tochter liebt zum Beispiel Schokorosinen. Die gibt es normalerweise bei uns nicht so viel. Aber im Flugzeug weiß ich jetzt schon, ich werde eine Tüte Schokorosinen dabei haben. Und die wird der Kleine, glaube ich, dann auch schon ganz cool finden. Und dann darf der davon auch mal ein paar haben. Und ja, ich glaube, sowas kann halt einfach dann auch die Stimmung echt heben, dass man zwischendurch mal in so eine kleine Box mit Schokorosinen greifen darf. Und ja, also alles, was es sonst halt so in Snackboxen oder in Tüten gibt, finde ich, kann man auch prima mit ins Flugzeug nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und macht ja dann die Zeit auch echt ein bisschen leichter. Gilt ja auch für Zugreisen oder lange Autofahrten. Ja. Da vorbereitet zu sein mit irgendwie einem neuen Spielzeug und den Sachen, die sie gerne essen, ist, glaube ich, echt der Schlüssel zum Erfolg, dass es weniger stressig wird.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht auf Instagram irgendwann die Gelegenheit haben, da nochmal zu aufzurufen, dass man doch mal reinschicken kann, was man so alles mitnimmt in so ein Flugzeug, ins Auto oder in Zug. Vielleicht darf ich das ganz kurz sagen, was wir so oder was unsere Oldtime-Favorites sind. Ich habe eigentlich immer irgendwas mit Magneten dabei, also entweder Magnetbuchstaben oder Magnettiere oder sowas, also dass man das irgendwo an eine Metalldose heften kann. Meistens nehme ich auch eine Metall-Butterbrotdose einfach mit, dass man die da so dran pappen kann, dass die nicht verloren gehen. Ich habe eigentlich immer so ein Wisch- und Weg-Heft mit, irgendeins. Da gibt es auch zig Varianten von, wo man, weiß ich nicht, von Punkt-zu-Punkt-Malerei oder wo man einfach reinkritzeln kann und dann ist die andere Seite vom Stift so eine Art Schwamm und damit kann man das dann wieder wegwaschen. Das kann man dann 100-mal im Flugzeug machen. Ich habe eigentlich immer Stifte und Malzeug mit und ja, diesmal habe ich zum Beispiel ein Fadenspiel gefunden, wo man dann halt so Formen, wie wir das früher gemacht haben in der Grundschule, wenn man so, einer hat die Fäden um die Hand gewickelt, der andere hat es dann abgenommen und eine neue Figur gemacht. Das habe ich diesmal zum Beispiel dabei. Ja, und wie gesagt, tatsächlich auch ein Tablet, auf das wir vorher Sachen runterladen. Meistens die Sendung mit der Maus findet die Große gerade ganz toll. Da laden wir einfach was in der ARD-Mediathek. Oh Gott, ich habe heute, warte mal, das sage ich nochmal. Ja, und meistens tatsächlich auch das Tablet, das habe ich gerade schon gesagt, dass wir das runterladen, zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Unsere Große findet die Sendung mit der Maus ganz toll. Da, ja, laden wir einfach ein paar Folgen runter und dann darf sie das auch zwischendurch mal schauen.
Ja, voll gut. Ich finde auch diese Quiet Books total praktisch, falls ihr die nicht kennt. Das sind diese Stoffbücher, wo man entweder mit Klettverschluss irgendwie Sachen zusammenbauen kann oder da ist auch eine Seite in unserem Quiet Book, wo man mit Magnet Fische angeln kann oder man kann Knöpfe abmachen und wieder dran machen. Die haben wir auch an so einem Band am Autositz dran. Finde ich auch immer ganz praktisch.
Ja, jetzt sind wir so ein bisschen über das Reiseziel und das Reisemittel schon gestolpert. Wie sieht's denn jetzt aus? Wofür plädierst du denn? Jetzt kannst du ja gleich direkt mal verraten, warum. Wofür plädierst du denn? Ich weiß es schon, wenn es um Hotel oder Ferienhaus oder Zelt oder Camper geht, was ist da das Mittel der Wahl?
Also unser Favorit, was Unterkünfte angeht, sind tatsächlich Ferienwohnungen. Und da muss ich aber einen Disclaimer vorwegschicken, dass ich damit beruflich auch in Berührung bin. Ich arbeite nämlich für eine Ferienunterkünfte-Plattform. Deswegen sage ich das direkt als Disclaimer. Aber als Privatperson und als die spreche ich ja auch hier im Podcast, muss ich auch sagen, dass ich das tatsächlich bisher am entspanntesten fand. Der große, große Vorteil ist einfach, dass man sehr, sehr viel Platz hat. Also wir waren jetzt beide Male an der Ostsee in einer großen Ferienwohnung und jetzt im April in einem großen Haus. Und ja, ich wusste das total zu schätzen, dass wir uns nicht irgendwie in ein kleines Zimmer reinzwängen müssen, sondern wirklich den Platz haben, auch mal bei schlechtem Wetter eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Es ist ja an der Ostsee auch nicht gegeben, dass man da jeden Tag Sonnenschein hat und draußen ganz viel draußen machen kann. Deswegen fand ich das sehr, sehr angenehm, auch um irgendwie Mahlzeiten zuzubereiten, weil man ja vielleicht auch nicht dreimal am Tag irgendwie was essen gehen möchte, dass wir dann auch sowas wie Getränke und Snacks ganz einfach da unterbringen konnten, dass wir viel Platz hatten zum Spielen auf dem Boden. Wir hatten jetzt im Frühjahr auch einen kleinen Garten mit einem Sandkasten mit dabei, was ich super praktisch fand. Also das war bisher so unsere Wahl. Einfach das Platzargument hat überwogen.
Kann ja in der Ferienwohnung auch durchaus Vorteile haben, wenn man ja nicht gezwungen ist, in einem Zimmer zu übernachten. Das ist ja in einem Hotel, zumindest wenn die Kinder klein sind, auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man da sich auch mal aufteilen kann. Oder kann auch Vorteile für den Urlaub der Eltern haben, wenn man sich da aufteilen kann.
Auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja momentan tatsächlich noch so, dass der Kleine mit im Schlafzimmer schläft. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass wir ihn dann ganz easy ins Bett bringen konnten im Urlaub. Und dann haben wir das Babyfon mitgenommen und haben uns einfach unten noch eine Weile hingesetzt. Ja, der Platz war wirklich, hat sehr dazu beigetragen, dass der Urlaub dann auch zwischendurch ein bisschen Entspannung war und nicht nur Alltag an einem anderen Ort. Also wir hatten auch einen Regentag mit dabei und dann hat mein Mann mit ihm die Brio-Bahn im Wohnzimmer aufgebaut und wir hatten einfach sehr viel Platz, um dann uns zu beschäftigen. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ich könnte tatsächlich gar keine klare Empfehlung aussprechen. Wir haben jetzt fast alles durch, glaube ich. Wir haben im Camper übernachtet, wir haben in der Ferienwohnung übernachtet, wir haben im Hotel übernachtet, wir haben bei Familie zu Hause übernachtet. Also wir haben wirklich, glaube ich, so ziemlich alles durch, außer vielleicht Schiff. Und ich finde, ich kann gar nicht sagen, was besser ist, weil es hat halt wirklich viel Vor- und Nachteile und ich finde, es muss irgendwie individuell passen. Also ich finde, Hotel hat halt den großen Vorteil, dass man einfach mal den ganzen Haushalt nicht hat. Das hast du ja in der Ferienwohnung irgendwie immer, dass du gleichzeitig auch noch spülen musst und Betten machen und so. Und das fällt in einem Hotel alles weg. Dafür hast du halt in der Ferienwohnung, wie du schon sagst, mehr Platz, hast Ausweichmöglichkeiten, kannst auch mal entspannt noch was machen, wenn das Kind schon im Bett ist. Ja, in einem Camper habe ich letzte Woche erzählt, dass es auch Vorteile und Nachteile hat. Also ich finde, das Wichtigste, was man sich eigentlich vorab, ja, oder worüber man vielleicht vorab nachdenken sollte, ist, welche Gegebenheiten habe ich vor Ort und was mache ich draus? Also ich persönlich zum Beispiel würde aus einem Hotelzimmer nicht mehr rausgehen abends, wenn mein Kind schläft, zumindest nicht zu zweit. Wir haben uns dann abgesprochen oder haben eben, ja, wie auf den Malediven Glück gehabt, dass wir uns so nah am Zimmer quasi bewegen konnten und trotzdem alles zur Verfügung hatten. Aber ich würde halt nicht in einer großen Hotelanlage mit Babyfon auch, also selbst mit Babyfon nicht irgendwo hingehen und da irgendwo sitzen und noch ins Restaurant gehen oder so.
Würde ich auch nicht machen, nee.
Ich weiß, dass meine Eltern das immer erzählen, dass sie das früher gemacht haben und dass einmal Leute sie dann darauf angesprochen haben, ob da im Zimmer jemand weinen könnte. Und dann haben sie erst im Nachhinein festgestellt, dass die Reichweite vom Babyfon nicht gereicht hat. Also ich glaube, die heutigen Babyfons würden sich ja dann melden. Die würden ja dann irgendwie ein Geräusch machen. Also bei uns ist das jedenfalls so, wenn die Verbindung nicht stimmt, dann beschwert sich das Babyfon, dass es die Verbindung zur Homebasis quasi nicht hat. Also ich glaube, das würde jetzt heute so leicht nicht mehr passieren, dass man das nicht bemerkt. Und vor 30 Jahren, als ich so klein war, war halt ja auch einfach eine andere Zeit. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, es ist vielleicht doch besser, wenn man in der Nähe ist und wenn man so aus Sicherheitsgründen schauen kann nach dem Baby und da ist.
Ja.
Oder nach dem Kind.
Ja. Definitiv. Also klar, am Ende wie immer eine sehr individuelle Entscheidung, aber ich bin da komplett bei dir. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen und deswegen fand ich das in anderen Unterkünften immer ganz praktisch, dass man dann zumindest irgendwie nicht im selben Raum bleiben muss, weil dann hat man ja wirklich gar keine Möglichkeit. Du kannst ja noch nicht mal Licht anmachen, um irgendwie noch ein Buch zu lesen oder so. Kannst eigentlich nur daneben liegen und vielleicht noch einen Podcast hören oder ein Hörbuch oder so und dann sind halt die Möglichkeiten schon sehr, sehr eingeschränkt. Aber wenn man vielleicht ein paar mehr Zimmer zur Verfügung hat oder ne, vielleicht auch irgendwie andere Essenszeiten hat, das ist ja mit kleinen Kindern auch so, dass die dann irgendwie sehr viel früher Mittag essen und dann irgendwie einen Mittagsschlaf machen und man hat irgendwie selbst noch keinen Hunger, dann hat man halt die Möglichkeit, irgendwie während des Mittagsschlafs nochmal in die Küche zu gehen und sich was Kleines zu machen oder so. Also ich finde die Flexibilität da auch echt ganz cool. Verstehe aber auch dein Argument, dass man dann natürlich auch ein paar mehr Aufgaben hat, aber die kann man sich ja dann auch im Urlaub vielleicht ein bisschen leichter machen, indem man vielleicht mal was bestellt oder dann doch irgendwie essen geht oder so. Das kann man ja dann auch irgendwie sehr frei gestalten alles.
Stimmt wohl. Im Hotel kann man übrigens auch auf dem Balkon sitzen manchmal, wenn man Glück hat und es da irgendwie angenehm ist. Ja, also wie ihr hört, wir sind da unterschiedlich unterwegs meistens, aber sind uns einig darin, dass wenn man sich gut vorbereitet, dass beides eine gute Möglichkeit ist und dass ihr das letztendlich selbst entscheidet, was für euch die beste Variante ist. Vielleicht können wir am Ende nochmal sagen, ja, was so den Planungsablauf beläuft. Und dann, glaube ich, kann man den Punkt eben so für sich überprüfen und sagen, was passt jetzt am besten zu mir und zu meinen Bedürfnissen, zu den Bedürfnissen meiner Kinder.
Auf jeden Fall. Ja. Ich kann vielleicht auch irgendwie bei der Gelegenheit nochmal sagen, weil ich irgendwie während meiner Elternzeit auch viele Familien auf Instagram gesehen habe, die dann die Elternzeit genutzt haben, um irgendwie 3 Monate auf Bali zu sein oder so. Und ich finde es total cool und ich wünsche auch irgendwie allen, dass es ganz viel Spaß macht und dass die eine tolle Zeit haben. Aber ich habe gleichzeitig festgestellt, dass mich das auch so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Und dass ich irgendwie dachte, oh Gott, muss ich jetzt irgendwie auch meine Elternzeit nutzen, um 3 Monate auf Bali zu sein? Und die machen alle so coole Sachen und ich sitze hier zu Hause und bin einfach komplett überfordert. Ging mir ja wirklich in den ersten Wochen und Monaten so, dass ich die Zeit brauchte, um in meiner Mama-Rolle anzukommen. Und für mich hätte das halt gar nicht gepasst, in der Zeit so eine krasse Reise zu machen. Und das ist mir irgendwie nochmal wichtig, das allen da draußen zu sagen, denen es ähnlich geht. Ihr müsst nicht sofort die großen Reisen machen. Das ist völlig okay. Ich habe auch letztens noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, die mir auch nochmal gesagt hat, sie hat das in den ersten Jahren mit ihren Kindern nicht gemacht. Und das ist auch total fein, wenn ihr die ersten Jahre erstmal kleinere Reisen macht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Eltern mit uns entweder an die Nordsee gefahren sind oder ans Allgäu. Also man muss ja dazu auch sagen, dass man sich das auch alles erstmal leisten können muss. Ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil der Alltag mit Kind natürlich auch schon sehr teuer ist. Und das ist völlig in Ordnung, wenn ihr das nicht könnt und auch wenn ihr das nicht wollt. Also lasst euch da bitte nicht irgendwie unter Druck setzen, weil ihr in eurem Umfeld oder auf Social Media ganz viel Content dazu seht.
Ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal so ein kleines Streitgespräch, würde ich es nicht nennen, weil das gibt es eigentlich wenig, weil ich kann dir ja nicht, also ich will dir überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, ich würde hinzufügen und sagen, genauso wenig schlecht fühlen müsst ihr euch aber auch, wenn ihr das macht. Das habe ich erlebt, dass es ganz oft hieß, oh, wie kannst du bloß? Also ich weiß schon, in der Schwangerschaft mit der Großen, wir sind noch nach Namibia geflogen. Ich habe in der Schwangerschaft Malaria-Medikamente genommen und ganz viele haben gesagt, wie kannst du das machen? Du schadest deinem Kind und das ist so gefährlich. Und natürlich war das alles komplett ärztlich begleitet. Ich habe beim Tropeninstitut mich beraten lassen vorher. Wir haben das natürlich sicher gebucht. Wir kannten uns in dem Land schon aus, weil mein Mann da ein Auslandsjahr gemacht hat, weil wir schon 2-mal vorher da waren. Wir wussten, welche Route wir machen. Wir wussten, dass die Schwangerschaft total unkompliziert verläuft. Also ich glaube, auch da kann man von außen schwer beurteilen. Und ich finde, das ist immer eine Frage von dem, was traut ihr euch zu? Was möchtet ihr erleben? Was könnt ihr euch leisten? Das ist ganz klar. Also da will ich auch gar nicht irgendwie sagen, ihr müsst es machen, sondern einfach nur, ich glaube, beides ist total okay.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist einfach wieder, ne, ich wiederhole mich, aber es ist einfach eine super individuelle Geschichte. Ich finde nur, dass es ist zumindest so, vielleicht ist es auch nur mein Algorithmus, aber der Trend geht ja schon sehr dahin, ja, die Elternzeit verbringen wir zum Beispiel nicht zu Hause, sondern wir nutzen das, um irgendwie 3 Monate durch Asien zu reisen oder so. Und ich finde es total cool. Ich gucke mir sowas auch total gerne an. Wollte nur noch mal sagen, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man das nicht macht. Und wenn man die ersten 5 Jahre nur an die Nordsee fährt, ist es völlig fein. Müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Ihr habt noch so viel Zeit, euren Kindern die Welt zu zeigen. Bitte, bitte setzt euch da nicht so unter Druck.
Ich möchte auch deinen Algorithmus haben, habe ich gerade festgestellt, wenn der Leute mit Elternzeit im Urlaub anzeigt. Mein Algorithmus zeigt immer Leute an, die in der Elternzeit noch irgendwelche Selbstständigkeiten aufbauen und irgendwelche großen Projekte starten. Ich finde ja schon unseren Podcast, bin ich ja schon sehr stolz drauf, dass wir das irgendwie gerade so nebenbei noch stemmen. Aber wenn ich dann irgendwie sehe, dass manche da irgendwie ein Millionenunternehmen nebenbei aufbauen und was weiß ich, also eine Freundin von mir, die dann nebenher noch Sachen näht und einen eigenen kleinen Online-Shop aufgebaut hat und auf irgendwelche Märkte fährt, dann finde ich das wirklich krass bewundernswert. Also mein Algorithmus zeigt immer das an und ich denke da immer, oh je, das habe ich alles nicht gemacht in der Elternzeit.
Ja, ich glaube, das kommt auch immer drauf an, wie viel Unterstützung hat man im Alltag, ne? Sind wir wieder bei unserer Dorf-Thematik? Ich glaube, dass wenn man generell vielleicht auch mehr Unterstützung hat, dann hat man natürlich auch wieder Kapazitäten für andere Projekte oder auch um irgendwie eine Fernreise zu planen. Ist ja auch dann immer vorausgesetzt, dass sich der Partner oder die Partnerin in solchen Fällen Zeit freischaufeln kann. Und ich glaube, man sieht es immer so häufig auf Social Media, egal jetzt, ob es irgendwie so ein großes Projekt ist in der Elternzeit oder eine dreimonatige Reise, da müssen einfach so viele Voraussetzungen vorher stimmen. Ja, dass mir irgendwie nur wichtig war, hier nochmal zu sagen, ich bin diejenige, die nur an die Ostsee gefahren ist und das kann auch Spaß machen.
Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir zurück zum Thema irgendwie finden. Also, wir haben jetzt das Reiseziel festgelegt. Wir haben uns überlegt, wo wir in der Zeit übernachten. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir auf jeden Fall ein paar Beschäftigungen für unterwegs brauchen. Jetzt könnten wir fast ein schönes Kinderspiel spielen. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber du packst deinen Koffer und nimmst bei einem Urlaub mit Kind mit.
Ja, kommt auch wieder, glaube ich, drauf an, wie alt das Kind ist. Aber ich würde jetzt einfach mal von einem fast Zweijährigen sprechen, weil wir das jetzt irgendwie zuletzt geplant hatten. Also tendenziell habe ich immer ein bisschen zu viel dabei, gerade was Kleidung angeht. Da könnte man mit Sicherheit irgendwie noch genauer gucken, wie sind die Temperaturen, wie sind die Gegebenheiten und dann nimmt man Kleidungsstücke mit. Aber in der Regel ist es ja so und auch unabhängig davon, wo man übernachtet, man hat mit Sicherheit die Möglichkeit, zwischendurch auch mal ein paar Dinge zu waschen, auch wenn es nur Handwäsche ist. Also ich fange immer, wenn ich meinen Koffer packe oder unseren Koffer packe, mit der Kleidung an. Und dann zieht sich das so durch, dass ich so ein bisschen versuche, unseren Alltag durchzugehen, also wie so unser Tagesablauf ist. Und dann fallen mir die Dinge ein, die wir so brauchen und die ich dann auf die Liste setze. Also neben Kleidung sind es natürlich Pflegeprodukte. Dann nehme ich tatsächlich auch immer so ein paar Becher mit, aus denen er irgendwie gut trinken kann und Flaschen, die man unterwegs irgendwie gut dabei haben kann. Snackboxen natürlich. Und dann wichtiger Punkt, Beschäftigung. Also einmal für die Autofahrt oder die Zugfahrt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber auch Beschäftigung vor Ort, also Sandspielzeug zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Ostsee am Strand waren, oder dann auch Beschäftigung, wenn wir zu Hause sind, also in der Unterkunft sind, Bücher, Malsachen, Schleichtiere zum Spielen, kleine Autos, also da gucke ich auch immer, mit welchen Sachen spielt er gerade total gerne. Und dann war es auch so, dass wir, glaube ich, jetzt, als wir im April weg waren, auch ein, zwei Sachen dabei hatten, die neu für ihn waren. Ich glaube, wir hatten ein neues Buch mit dabei, das war auch eins, wo er so ein bisschen mehr mitmachen konnte. Mit anderthalb finden die ja auch diese Bücher, wo man irgendwas aufklappen kann oder rumschieben kann oder was Geräusche macht, super. Das hatten wir neu dabei und ich glaube, ein neues Auto. Genau, und so stelle ich dann quasi diese Packliste zusammen, dass ich einmal überlege, wie sieht unser Alltag aus und wie ist der dann vor Ort und was könnten wir da gebrauchen. Und dann überlege ich, brauchen wir noch sowas wie Sonnencreme, brauchen wir einen Sonnenhut, also Dinge, die man vielleicht jetzt hier noch nicht unbedingt braucht, die dann aber an dem Reiseort wichtig sind, wenn wir da zum Beispiel am Strand sind, oder irgendwie eine Matschhose und Gummistiefel. Genau, das war immer so mein Ansatz, das einmal so durchzugehen. Und dann habe ich die Liste nach und nach abgearbeitet und konnte das dann aber, wenn alle Sachen quasi vorhanden waren und eingekauft und gewaschen waren und so, dann habe ich das Thema an meinen Mann abgegeben. Der ist nämlich bei uns fürs Packen zuständig. Der kann das sehr viel besser als ich. Ich lege immer nur die Sachen hin, die wir mitnehmen und er übernimmt dann Gott sei Dank den Rest.
Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ich fand deine Liste eigentlich schon sehr vollständig und umfangreich. Ich würde vielleicht noch ergänzen, bei uns gibt es immer eine Medikamententasche.
Oh ja.
Vor allen Dingen für die Kinder tatsächlich, weil ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als irgendwo zu sein, wo man sich noch nicht auskennt und am besten irgendwie sonntags nachts ankommt und man braucht eigentlich schon was. Oder es ist irgendwie gerade Samstag und man weiß, es ist alles zu, weil keine Apotheke mehr auf hat über das ganze Wochenende. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als in so einer Situation dann zu stecken. Also bei uns ist in der Reiseapotheke eigentlich immer ein Fieberthermometer drin, immer Pflaster, immer irgendwas gegen Insektenstiche, irgendwas für den Magen und meistens Fiebersaft. Also dass man so die Basics auf jeden Fall dabei hat. Und ich weiß, dass eigentlich jede Apotheke da sehr, sehr gut berät. Also auch umso schlimmer das jetzt mit den Zecken wird, eine Zeckenkarte dabei zu haben, zu wissen, wie man so eine Zecke auch mit einer Karte entfernt. Also solche Dinge, finde ich, sind super hilfreich, wenn man die einfach mit hat und weiß, okay, im Zweifelsfall brauche ich nur in diese Tasche greifen und habe die dann dabei. Und wir waren zum Beispiel jetzt auch schon ein paar Mal in Österreich und da mache ich es tatsächlich auch so, wenn wir wandern gehen auf den Berg rauf, dann kommt so eine Mini-Version davon auch tatsächlich immer in so einen Ausflugsrucksack rein. Oder ich habe jetzt auch eine kleine Mini-Erste-Hilfe-Tasche gepackt für Ausflüge. Mag ein bisschen übertrieben klingen, aber ich glaube, wenn man das im Zweifelsfall dabei hat, irgendwie so ein Kühlspray und ein Pflaster, das macht schon echt viel. Also da ist natürlich auch jeder individuell, was er da reintut, aber ich glaube, so die Grundausstattung ist super wichtig.
Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Hatten wir auch immer mit dabei. Also vor allem den Fiebersaft, auch so als Schmerzmittel. Zäpfchen hatten wir auch immer mit dabei, gerade wenn die kleineren Kinder noch so ein bisschen Verdauungsprobleme haben. Auch so ein Gel zum Kühlen, Pflaster, einen kleinen Verband, eine Wundschutzsalbe hatten wir auch immer mit dabei. Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man das dann alles hat, weil meistens, aus meiner Erfahrung, treten dann solche Probleme auch immer nachts auf. Also wenn die dann Fieber kriegen oder wenn Bauchweh oder so auftritt, das ist immer nachts und dann ist es sehr, sehr gut, wenn man das alles dabei hat.
Ja, ich glaube, sonst war die Liste schon ziemlich vollständig, würde ich sagen. Braucht man gar nicht viel hinzufügen, es sei denn, ihr habt da draußen noch irgendwas, dann dürft ihr uns das natürlich gerne wissen lassen. Ja, vielleicht können wir jetzt noch was dazu sagen, wie wir es uns vor Ort einfacher machen. Wenn man sonst ein Dorf hat, spätestens im Urlaub, hat man das in aller Regel nicht mehr, wenn man nicht gerade so verrückt ist wie wir und die ganze Familie mitschleppt.
Ja, stimmt. Ja, wir waren ja bisher auch immer nur zu dritt unterwegs und haben tatsächlich auch versucht, dass wir den Urlaub so entspannt wie möglich gestalten, weil es ja auch so ein bisschen unsere freie Zeit ist, in der wir dann nicht gearbeitet haben. Und wir haben es zum Beispiel häufiger so gemacht, dass wir uns mit dem Kleinen ein bisschen abgewechselt haben. Also wir haben uns zum Beispiel morgens beim Aufstehen abgewechselt, dass dann ich zum Beispiel mit dem Kleinen schon runtergegangen bin und gefrühstückt habe und gespielt habe und mein Mann durfte dann noch 2 Stunden liegen bleiben und am nächsten Tag haben wir es umgekehrt gemacht. Oder dann haben wir es auch so gemacht, dass wir mal alleine was jeweils mit dem Kleinen unternommen haben. Jetzt nicht den ganzen Tag oder so, aber dass mein Mann zum Beispiel mal 2 Stunden mit ihm am Strand war und ich bin in der Unterkunft geblieben und konnte irgendwie mal einen Kaffee trinken und ein Buch lesen. Und das haben wir dann auch wieder umgekehrt gemacht. Es war jetzt im letzten Urlaub nicht so häufig, weil wir es auch irgendwie schön fanden, dann mal Zeit zu dritt zu haben. Weil ich habe es vorhin ja schon gesagt, mein Mann studiert nebenher. Die Zeit ist aktuell noch sehr, sehr begrenzt, die wir zu dritt haben. Und deswegen fanden wir es auch total toll, dass wir dann sehr viel Zeit gemeinsam verbringen konnten. Aber das haben wir schon versucht, zwischendurch einzubauen, dass jeder für sich dann auch ein bisschen Zeit zum Entspannen hatte.
Ja, wir handhaben das tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass mein Mann dann ganz gerne tauchen geht und ich nicht. Ich schnorchel dann eher, bin dann eher der Typ Schnorchler. Deswegen, ja, hat da jeder auch mal Freiraum. Ich bin jetzt total gespannt, wie das wird, wenn da Familie dabei ist. Ob da irgendwie die Dynamik anders ist oder nicht. Keine Ahnung. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, freue mich auch total drauf. Und ja, bin da ansonsten total deiner Meinung. Bei uns ist es auch so, wenn jetzt vielleicht die ein oder anderen Eltern irgendwie auch mit den Ohren wackeln. Aber bei uns ist es dann auch so, dass es eigentlich nicht so viele Regeln gibt. Also so die ganz grundsätzlichen schon, aber es darf mehr Süßes sein. Es darf ja irgendwie länger aufbleiben. Also es gibt dann kein so klassisches Bettgeh-Ritual, sondern es ist dann auch total okay, wenn die einfach wach sind, bis sie umfallen, so ungefähr.
Ja. Ja. Ist bei uns total ähnlich. Haben wir auch so gehandhabt, dass wir die Zu-Bett-Geh-Zeit nicht so eingehalten haben. Wir haben einfach geschaut, wann ist er müde und dann haben wir ihn ins Bett gebracht und das hatte dann häufig auch den Vorteil, dass er morgens ein bisschen länger geschlafen hat. Und auch wenn wir essen gegangen sind, wir sind da total nach seinem Gusto gegangen. Also wenn er dann irgendwie wieder Pommes essen wollte und Fischstäbchen, war es total in Ordnung. Also ich habe da nicht wie zu Hause irgendwie drauf geachtet. Ne? Jetzt muss aber irgendwie auch mal wieder ein bisschen Gemüse auf dem Teller sein. Oder es wäre super, wenn er morgens seine Haferflocken mit Obst isst. Es war auch okay, dann morgens Brötchen zu essen. Also das finde ich auch, bringt total viel Entspannung rein, wenn man die Regeln dann ein bisschen lockert und alle dann irgendwie eine gute Zeit haben.
Ja, bevor wir jetzt, glaube ich, zu dem Tipp-Teil übergehen, den wir ja immer haben, würde ich vielleicht noch mal einmal ganz schnell zusammenfassen und sagen, Planung mit Kindern im Urlaub ist eigentlich super wichtig. Und wenn wir chronologisch anfangen, dann ist vielleicht immer das Wichtigste, sich zu überlegen, wo soll die Reise hingehen, was brauchen wir vor Ort, wie sind die Bedingungen vor Ort, was müssen wir mitnehmen. Zum Beispiel auch, wenn es wirklich um Babynahrung geht, kann ich das vor Ort kaufen oder muss ich wirklich alles dabei haben? Welche Kleidung brauche ich? Welche Beschäftigung habe ich vor Ort und welche nehme ich mit? Wie viel Platz habe ich? Brauche ich ein Babybett? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Überlegungen, die vielleicht am Anfang stehen, dann zu sagen, okay, wo übernachte ich und welche Vor- und Nachteile hat das? Beziehungsweise, was muss ich dann da bedenken? Und ich finde, da ist wirklich einfach super hilfreich, auch sich ein bisschen Vergleichswerte über Google zu holen und einfach zu schauen, was haben andere Leute für Packlisten. Es gibt wirklich ja zigtausende im Internet und sich da so ein bisschen dran lang zu hangeln, weil manchmal ja hat man den Ort vielleicht noch nie besucht, hat vielleicht die Art von Urlaub noch nie gemacht und ja, ich gebe da auch offen zu, ich habe mich auch erstmal ganz viel gegoogelt oder habe ganz viel geschaut, was haben andere für Packlisten, wenn es um Camperurlaub ging, weil wir das halt nicht kannten. Um da irgendwie bestmöglich vorbereitet zu sein und dann wirklich, wie du gesagt hast, eine Packliste zu schreiben und das irgendwie auch sinnvoll einzupacken, sodass man irgendwie alles gut verstauen kann, gut mitnehmen kann. Und du hast es auch schon gesagt, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der super cool ist und super, hilfreich. Bei uns ist zum Beispiel auch immer ein Reisewaschmittel mit dabei, weil man einfach gar nicht so viel Wechselklamotten manchmal mitnehmen kann, wie man braucht. Für diese kleinen Mäuschen.
Ja, auf jeden Fall. Da kann es ja schon mal vorkommen, dass man die 3-4 Mal am Tag umziehen muss.
Auf jeden Fall. Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dann können wir jetzt in unsere nächste Rubrik springen.
Dann springen wir jetzt mal rüber zu Dein Dorf, nämlich das, was euch so helfen kann im Urlaub. Ich habe es gerade schon gesagt, Planung ist das A und O. Und dann kann man natürlich auch mit Kindern eine wunderschöne Familienzeit verbringen und auch Urlaub haben. Wir haben es ja am Anfang ein bisschen provokativ gefragt, ist es dann überhaupt noch Urlaub? Aber unsere Erfahrung ist sehr einig. Es ist dann immer noch Urlaub. Es ist anders, aber es ist schön anders. Wenn es um die Reiseziele geht, dann haben wir schon gesagt, dass einige Reiseziele sicherlich ja, geeigneter erscheinen für Familien als andere. Wenn es um Nahreisen geht, dann können wir aus eigener Erfahrung Deutschland empfehlen. Es gibt aber auch ganz viele tolle Reiseziele in Europa. Viele Reiseanbieter und renommierte Reiseblogger empfehlen aber auch durchaus Fernziele. Und da sind ganz hoch im Kurs Thailand und Südafrika. Bei letzterem kann ich tatsächlich aus Erfahrung einer befreundeten Familie erzählen, die das gemacht haben mit 2 sehr, sehr kleinen Kindern. Ich glaube, die waren 2,5 und 1,5 Jahr alt. Und die wirklich gänzlich begeistert waren, hatte ich jetzt als Reiseland auch erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Also nicht als Reiseland mit Kindern tatsächlich. Thailand, ja, werden wir nächstes Jahr ausprobieren. Kann ich euch dann erzählen, was ich davon halte. Aber auch das habe ich wirklich ganz, ganz viel gelesen, dass Familien ganz begeistert davon waren. Und vielleicht so allgemein, wenn ihr euch über euer Reiseziel informieren wollt, dann gibt es in aller Regel in jedem Reiseführer einen Abschnitt darüber, wie Reisen mit Kindern da ist, wie familienfreundlich das ist. Ich weiß es von den Reiseführern, die wir haben, dass es wirklich immer drin steht und da sind oft auch ganz hilfreiche Tipps drin. Und ja, wenn es um allgemeine Sicherheitsempfehlungen geht, dann könnt ihr immer auf der Website des Auswärtigen Amtes euer Reiseziel eingeben und da steht dann auch oft speziell nochmal was, wenn es um das Reisen von Familien geht, aber da geht es auch immer einfach um die Sicherheit vor Ort. Und wer schon größere Kinder hat, dem kann ich vielleicht auch eine kleine Empfehlung mitgeben, eine nicht bezahlte Werbung aber von Herzen, denn ich bin vor kurzem auf einen Verlag auch tatsächlich hier aus Berlin gestoßen, World for Kids heißt das Ganze und die geben Kinderreiseführer heraus und die sind ganz niedlich illustriert und können eben neben den Eltern auch die Kinder für das Urlaubsziel begeistern. Ich würde die so ab dem Alter wahrscheinlich von 4, 5 empfehlen. Ich glaube, größere Kinder können noch mehr damit anfangen, aber so in etwa da kann man, glaube ich, ganz gut damit starten. Ja, wenn es um Reisevorbereitungen geht, dann ist vielleicht eins nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich mache hier einen kleinen friendly Reminder. Seit diesem Jahr gibt es keine Kinderreisepässe mehr. Das heißt, wenn eure Kinder ins Ausland sollen, und das gilt unter Umständen auch für das europäische Ausland, dann brauchen sie einen richtigen, normalen Reisepass. Ab dem 1.1. ist es dieser biometrische Reisepass, den eben auch Erwachsene haben. Der ist dann ab Ausstellung 6 Jahre gültig. Die Ausstellung braucht allerdings deutlich länger als bisher. Also ihr müsst etwa 6 bis 8 Wochen einplanen. Das heißt, wenn ihr irgendwo hin wollt, dann solltet ihr das rechtzeitig beantragen. Und ich spreche da aus Erfahrung. Wir haben das gerade in Berlin versucht. Die Termine sind wirklich, wirklich schwer zu kriegen. Und wir werden wohl nicht drum herum kommen, einen Expressreisepass zu beantragen. Das gibt es dann auch. Der geht dann deutlich schneller, braucht, glaube ich, 1 Woche, bis er ausgestellt ist, ist aber natürlich deutlich teurer. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr frühzeitig bemüht und trotzdem keinen Termin gefunden bislang. Ja, wem es noch so geht, wir haben nämlich auch geguckt, ob es möglich wäre, den irgendwo anders ausstellen zu lassen. Eher Fehlanzeige. Also falls ihr irgendwie plant, in nächster Zeit irgendwo hinzureisen, dann empfehle ich euch das recht frühzeitig zu machen. Ein letztes noch, bevor ich dann an Katharina weitergebe, wenn es um die Tipps geht, nämlich nochmal ums Fliegen. Das ist vielleicht auch ganz spannend, habe ich tatsächlich auch erst jetzt entdeckt, dass es das gibt, finde ich aber total cool, nämlich dass alle deutschen Flughäfen, die ich gecheckt habe, ich hoffe, ich habe keinen ausgelassen, eine Informationsseite speziell zum Fliegen mit Kindern haben, fand ich total praktisch. Da ist nämlich auch noch mal einiges zusammengefasst, was man so, ja, normalerweise, finde ich, auf den ersten Blick vielleicht nicht sehen würde. Nämlich zum einen noch mal, was ins Handgepäck darf, aber auch sowas wie, wo gibt's eigentlich Wickelräume, wann und wo muss ich meinen Buggy oder Kinderwagen abgeben, wenn ich den mitbringe. Ja, wo gibt es Spielecken oder Räumlichkeiten, die ich nutzen kann. Auch da vielleicht noch mal den Hinweis, es gibt sehr oft, ich glaube fast immer, Rückzugsmöglichkeiten für stillende Mamas. Es gibt oft spezielle Fastlanes oder Preboardings für Familien, um die Wartezeiten eben möglichst zu verkürzen. In aller Regel braucht ihr dafür kein besonderes Ticket, sondern einfach nur eure Kinder mitbringen. Und bei speziellen Wünschen, also sowas wie Kindersitz mit an Bord nehmen wollen, Kinderbettchen, die man so einhängen kann, an den Vordersitz buchen wollen, ja, wendet euch da möglichst frühzeitig an die entsprechende Fluggesellschaft. Und meistens gibt es da echt tolle Möglichkeiten. Und unsere Erfahrung ist zum Beispiel auch, dass die Flugsicherheitskontrolle von der Bundespolizei ganz, ganz toll durchgeführt wird. Also da gehen mal ganz herzliche Grüße an alle raus, die wir bislang hatten. Das war immer ganz, ganz liebevolles Personal. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso, dass ihr immer wahnsinnig viel Glück hattet damit. Also bei uns war es ganz oft so, dass Babys und, also Baby und Kind, beide auf dem Arm gescannt werden konnten, dass sie nicht in dem Scan, also nicht alleine durch den Scanner durch mussten, sondern dass es oft so war, dass wir zu zweit durchgehen konnten oder einer ist durchgegangen, einer ist stehen geblieben und hat die Kinder durchgeschickt. Also auch das, ja, war gut machbar. Bereitet die Kinder darauf vor, dass auch ihre Spielzeuge und ihre Kuscheltiere gescannt werden. Ich glaube, das hilft, wenn die das vorab wissen. Ja, und bei uns, wie gesagt, ist die Erfahrung, dass das Personal extrem gut auf diese Situation geschult ist und da auch flexibel drauf eingeht. Und das auch nicht nur bei der Bundespolizei, sondern auch im Ausland haben wir bislang immer gute Erfahrungen gemacht. Und ich drücke euch die Daumen, dass es euch genauso geht.
Richtig, richtig gute Tipps. Ich glaube, ich werde die Folge selbst nochmal hören, wenn wir vielleicht nächstes Jahr das erste Mal fliegen. Sehr, sehr hilfreich. Ich kann vielleicht noch kurz was zum Thema Verreisen mit dem Auto oder mit dem Zug sagen. Da habe ich nämlich auch ein paar Erfahrungen gemacht, die ich sehr, sehr hilfreich finde. Beim Thema Autoreise nochmal der Reminder, aber das wissen die allermeisten sicherlich, dass die kleinen Babys nicht ganz so lange in diesen Autoschalen drin sitzen oder liegen dürfen. Da wäre es schon angebracht, wenn ihr so nach 2-3 Stunden mal eine Pause macht und idealerweise habt ihr eine Decke dabei und könnt das Baby dann irgendwie auf einem Rastplatz, auf einer Wiese oder so mal ein bisschen krabbeln oder strampeln lassen. Das ist tatsächlich schon sehr, sehr wichtig für den Rücken, dass die nicht über sehr, sehr viele Stunden hinweg in dieser Babyschale sind. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, vorher mal zu gucken, welche Rastplätze und welche Raststätten liegen so auf der Strecke. Und wir hatten zum Beispiel jetzt auf den Fahrten nach Wuppertal immer eine Raststätte in Braunschweig, die super gut war, weil die da einen riesigen Wickelraum hatten. Da war dann auch irgendwie ein Stuhl mit drin, wo wir sitzen konnten, um den Kleinen dann zu stillen und ihm dann ein Fläschchen zu geben. Da war sogar eine Mikrowelle mit drin, wenn man jetzt noch ein Gläschen hätte Leute aufwärmen wollen. Also das fand ich damals richtig, richtig praktisch und es war auch alles super sauber. Also da muss man sich natürlich auch während der Strecke so ein bisschen austesten, aber man kann ja vorher schon mal so ein bisschen durch die Karte gehen und gucken, was liegt auf dem Weg. Vielleicht findet man auch ein paar Bewertungen oder so. Und dann finde ich es natürlich auch sehr, sehr hilfreich, wenn man Rastplätze findet, wo so ein ganz kleines bisschen Natur oder Grünfläche ist oder wenn man einfach rausfährt, also von der Autobahn abfährt und vielleicht irgendwie ein kleines Waldstück findet oder vielleicht sogar einen See oder einen Spielplatz oder so. Das kann auf so langen Autofahrten auch echt einen Unterschied machen, wenn man sich dann ein bisschen bewegen kann und ein bisschen frische Luft hat. Beim Thema Zug.
Sorry, wenn ich dich nochmal kurz unterbreche. Ich ergoogle es nochmal und wenn, dann können wir es in die Shownotes packen. Ich meine, es gibt auch eine Übersicht, entweder als App oder als Übersicht im Netz, was die besten Raststätten für Familien in Deutschland sind. Ich suche das mal raus, wenn ich was finde, findet ihr es in den Shownotes.
Sehr gut. Genau. Und beim Thema Zugfahrt kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr frühzeitig buchen solltet und das jetzt keine spontane Reise ist, dann ist das Kleinkindabteil wirklich richtig toll. Das Kleinkindabteil oder generell der Kinderbereich bei der Deutschen Bahn. Also man hat in der Regel dann auch andere Familien mit dabei und kann sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen supporten mit den Kindern, kann irgendwie mal das Spielzeug durchtauschen oder die Snacks durchtauschen. Das war auf unserer letzten Zugfahrt tatsächlich richtig cool, dass ich bin mit meinem Sohn alleine gefahren und hatte gegenüber auch eine Mama mit ihrer Tochter sitzen, die alleine unterwegs waren und die beiden Kinder waren im selben Alter und die fanden es total spannend, dass sie irgendwie ihre Spielzeuge und ihre Snacks durchtauschen konnten. Und generell, ne, ist es dann da so, dass irgendwie Lautstärke kein Problem ist, dass man ein bisschen mehr Platz hat, dass auch direkt am Ende des Abteils der Wickelraum ist und die Toilette. Also das fand ich super, super praktisch und kann ich für Zugfahrten wirklich sehr empfehlen, wenn das Kleinkindabteil ausgebucht ist. Davon gibt es ja leider nicht viele. Ich glaube, es gibt sogar nur eins oder zwei im ganzen Zug. Ja. Dann kann man auf jeden Fall den Familienbereich als Alternative buchen. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, voll gut. Ein Thema haben wir jetzt sehr ausgelassen, falls ihr euch gewundert habt. Wir haben jetzt gar nicht über Sonnencreme gesprochen. Normalerweise wollten wir das als Teil von dieser Folge machen, sind aber ziemlich in ein Kaninchenloch gepurzelt, haben nämlich festgestellt, das Thema ist wirklich, wirklich groß und werden das übernächste Woche nochmal als separate Folge machen. Vielleicht geben wir euch trotzdem so das Elementarste noch schnell mit, nämlich eins ist klar, Babys und Kleinkinder und auch Kinder und auch Erwachsene müssen sich absolut vor der Sonneneinstrahlung schützen. Also Sonnencreme, Sonnenschutz generell ist ein Muss, da kommen wir nicht drum rum. Ja, wie man das dann individuell umsetzt, da werden wir dann in 2 Wochen drüber sprechen und nochmal eine separate Folge für machen, weil das hätte wirklich komplett den Rahmen gesprengt. Ja, vielleicht als einzigen Punkt, den man unumstritten sagen kann, ist, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, dass Sonnenschutz ab einem UV-Index von 3, und das findet ihr in den meisten Wetter-Apps angegeben, welcher UV-Index gerade herrscht, dringend empfohlen wird und dass der dann da sein sollte, vor allen Dingen in der Mittagszeit, insbesondere natürlich für Babys und kleine Kinder und ja, dass die Haut vor allen Dingen dann zusätzlich mit im besten Fall UV-Kleidung geschützt sein sollte. Ja, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Ich glaube, soweit muss man auch nicht diskutieren. Und alles andere werden wir dann in 2 Wochen besprechen. Das wird, glaube ich, ein Thema, wo man ja sehr viele unterschiedliche Meinungen für haben kann.
Auf jeden Fall, genau. Das ist alles Teil unseres Sommer-Specials, wie wir es letzte Woche angekündigt haben. Also heute ging es ums Thema Urlaub und Verreisen mit Kind. Was sind erste Reiseziele und wie kann man sich gut vorbereiten? Und dann machen wir in den nächsten Folgen weiter mit dem Thema Sonnenschutz. Wir werden auch noch über das Thema Wasser sprechen, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr Ideen habt zu Themen, die jetzt im Sommer irgendwie wichtig sind mit Kind. Und natürlich auch mit Blick darauf, dass wir ja das Allermeiste alleine stemmen und nicht dieses berühmte Dorf um uns herum haben. Ne? Wie kann man zum Beispiel auch 6 Wochen Sommerferien alleine gestalten? Ist vielleicht auch ein Thema. Dann lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Ihr findet uns auf Instagram. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Steht alles in den Shownotes.
Perfekt. Ja, ich bin noch mal so dreist und verweise noch mal auf die Folge nächste Woche. Katharina hat es gerade schon gesagt, da wird es um Wasser gehen, speziell um Ertrinken. Und ja, das ist ein absolutes Herzensthema von mir. Ich würde am liebsten rumfahren, persönlich überall Schwimmkurse geben und ja, alle Leute davor warnen. Ja, ich erzähle nächste Woche ein bisschen mehr darüber und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, weil das ist wirklich ein Thema, was man eigentlich nicht oft genug erzählen kann, wenn ihr mich fragt. Und wir werden Tipps geben, wie ihr Ertrinken bei euren Kindern vermeiden könnt.
Definitiv. Und wir haben ja mit dir auch eine absolute Expertin dabei, denn Julia ist Schwimmtrainerin. Also es wird eigentlich dann auch fast unser erstes Expertinnengespräch nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass wir damit wieder einen kleinen Beitrag leisten, dass weniger Kinder ertrinken.
Genau. Okay, dann vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und dann hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.